So, hallo, ich bin Matu und ich sitze hier zusammen mit Markus. Hi Markus.
Hi Matu.
Und Markus, worüber willst du dich heute mit mir unterhalten?
Also grob gesagt geht es um Netzwerke und so krude Theorien, wie man Pakete weiterleiten kann. Und damit der Stoff nicht so trocken wird, machen wir noch ein bisschen Kram dafür, Netzneutralität und so ethische Betrachtungen, die man drumherum machen möchte. Also ich werfe eigentlich zwei Fächer zusammen. Ich hatte ein Fach namens Betriebssysteme 2, wo mein Prof einen ganz großen Faible für Echtzeit hat. Und ich habe einen wissenschaftlichen Artikel aufarbeiten müssen, der ein IEEE-Paper aus dem Jahre 1995 war und sich mit Strategien für Router befasst, wie man entscheidet, welches Paket als nächstes in die Warteschlange kommt. Und weil das eine krude, trockene Theorie ist, kreuze ich noch ein zweites Fach rein namens Internetworking. Wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt, solltet ihr folgende Prüfungsfrage sinnvoll beantworten können. Erkläre, warum es sinnvoll ist, für den Kunden und für den Provider auf Peer-to-Peer-Netzwerke Einfluss zu nehmen. Also ich persönlich bin jetzt ein ganz großer Fechter von Netzneutralität und ich finde das durchaus sinnvoll. Und mein Prof hat die Vorlesung eröffnet mit der Frage, was ist eigentlich Netzneutralität? Und ich so, na, wenn alle Pakete, abhängig davon, welche Leitung gebucht hast, gleichmäßig drankommen. Das heißt, wenn ich jetzt ein DSL 1000 gebucht habe und mein Nachbar hat ein DSL 16000, dann gibt es irgendwo einen gemeinsamen Netzknotenpunkt, wo beide zusammenfließen, der Flaschenhals sein wird, der die Pakete nochmal in eine neue Reihenfolge bringen muss. Und dann erwarte ich, dass ich 1/1+16 der Gesamtkapazität aus diesem Netz rausholen kann. Also ich erwarte, dass ich 1/17 Geschwindigkeit von dieser Gesamtverbindung kriege. Egal wie ausgelastet die gerade ist. Mhm. Und guckt mir den Prof an und meint, ja, schöne Theorie, das Problem ist, für TCP gilt das schon nicht mehr.
Okay. Vielleicht ganz kurze Frage noch. Du hast jetzt gemeint, das Fach und Prof, wie kommt es überhaupt dazu, dass du dich damit beschäftigen musst? Also warum musst du das machen? Warum beschäftigst du dich damit?
Also Internetworking, das mit den ganzen ethischen Komponenten, war ein Pflichtfach, das ich in meinem berufsbegleitenden Studium brauche. Und das andere Fach war so, ich kann ein Semester früher abschließen, wenn ich mehr Wahlfächer reinnehme, nehme ich den Krabbel einfach mal mit.
Okay.
Also dieses gezwungene, pseudo-freiwillige Interesse von außen.
Gut, jetzt haben wir festgestellt, so ganz funktioniert es nicht, dass du immer den gleichen Anteil der Bandbreite bekommst in TCP-Netzwerken, hast du gesagt. Mhm. Was ist da das Problem?
Wir müssen uns mal grob mit dem theoretischen Modell eines Routers und dem eines Netzwerkes befassen. Im Gegensatz zum Telefonnetz haben wir in den meisten datenvermittelnden Netzen, so speziell die, über die wir heute reden werden, Pakete. Mhm. So Nachrichten kommen in Häppchen, das sind eventuell mehrfach verpackt. Und diesen unterstellen wir jetzt mal eine Eigenschaft für alle unsere Modelle. Wir sagen mal vereinfacht, die sind alle gleich groß. Das hilft uns, drüber zu reden. Und wir sagen vereinfacht, diese Pakete sind unteilbar. Ich kann nicht ein halbes Paket übertragen, ein anderes halbes Paket und wieder zum ersten zurückkommen, um die zweite Hälfte zu übertragen. Das macht sich nicht gut. Dann nehmen wir jetzt mal so ein, ich sage zwar einmal Router, aber ob ich Router oder Switch meine, ist nicht ganz klar. Ich meine irgendein Gerät, das paketvermittelnd Netzwerke betreiben kann. Und das Ding hat irgendwie eine Eingangswarteschlange oder mehrere Eingangswarteschlangen und eine Ausgangswarteschlange und eine interne Logik, um das eine auf das andere zu verbinden.
Also am Eingang kommen Pakete an.
Und die sollen
also... Die kommen in eine Warteschlange, bis sie verarbeitet werden können und genauso beim Ausgang, bis sie verschickt werden können, erwarten praktisch auch die Pakete drauf.
Stellen wir uns einfach mal ein Netzwerk vor. Man hat einen zentralen Netzverteiler, an dem hängen 6 Teilnehmer dran, sagen wir 6 Endgeräte, 6 Computer, 6 Handys, was auch immer. Dann hätten wir einen zentralen Netzverteiler und sternförmig davon die Teilnehmer, die teilnehmen wollen.
Also sternförmig heißt, sie hängen alle an dem einen Gerät dran. Mhm. Wie man es zu Hause zum Beispiel hat am Router. Häufig.
Und solange in diesem Netz nur ein Teilnehmer, nehmen wir auch weiterhin an, die Verbindungen vom Netzknoten zum Teilnehmer sind alle gleich schnell. Mhm. Nehmen wir an, ich möchte dir Daten schicken, dann mache ich das mit der mir verfügbaren Link Speed, Verbindungsgeschwindigkeit, und die ist zufällig genauso hoch wie deine Verbindungsgeschwindigkeit, das heißt, meine Daten fallen mit voller Geschwindigkeit bei dir raus. Das Problem ist, wenn jetzt ein dritter Teilnehmer kommt, der auch dir Daten senden möchte. Dann habe ich nämlich das Problem, dass meine Verbindung zum Netzknoten schneller ist als die Verbindung zum Netzknoten von zu dir, weil ich mir die mit jemand anderem teilen muss. Und in dem Moment muss der Router eine Entscheidung treffen, welches Paket er zuerst in die Warteschlange einreiht. Und dazu nehmen wir jetzt einfach mal das erste Modell. Es führt auf den Namen Fair Queuing. Das heißt...
Also ganz kurz, heute geht es um diese Algorithmen, die sich um genau dieses Problem kümmern.
Um Algorithmen und ein bisschen davon abgeleitet, welche Auswirkungen hat es auf Netzneutralität.
Okay.
Und auf Voice-over-IP und auf garantierte Dienstleistungen, die ich eventuell haben möchte.
Also jetzt, also nochmal, heute geht es um Strategien, wie man in solchen Paket vermittelnden Netzwerken, also wenn wir ein Netzwerk haben, das Pakete verschickt, wie zum Beispiel TCP/IP,
in der Lage ist, Dienste zu garantieren, die bestimmte Eigenschaften erfüllen.
Okay.
Und es ist gerade die grobe Einleitung, warum unser aktuelles Netz Probleme hat oder an welchen Stellen es genau scheitert.
Und du willst jetzt mit der ersten Strategie anfangen, oder?
Es ist einfach, Modell zu erklären, Fair Queuing.
Okay.
Also wir haben gerade gehabt, dass ich dir Daten schicken möchte und ein dritter Teilnehmer. Ja. Und die Idee ist eigentlich, solange unsere Verbindungsgeschwindigkeiten gleich groß sind, bekomme ich die Hälfte der Geschwindigkeit der Datenleitung zu dir und der dritte Teilnehmer bekommt die Hälfte der Geschwindigkeit. Okay, ich sprach gerade von einer Datenleitung, aber im Router ist das nicht ganz so einfach. Im Router gibt es irgendwie eine Eingangswarteschlange und eine Ausgangswarteschlange. Und worauf bezieht sich denn diese Warteschlange? Bezieht die sich wirklich auf jeden physikalischen Stecker, der da drin steckt? Ist das intern eine logische Verbindung? Denn das konkrete Problem, das wir haben, ist zum Beispiel, wenn wir sagen, wir teilen uns einen gemeinsamen Netzknoten, sagen wir mal der Router von unserem Haus, und ich mache Peer-to-Peer-Verkehr. Das heißt, ich habe gerade über irgendeinen Torrent so an die 60 gleichzeitigen TCP-Verbindungen offen, die ich bediene, halt mit der kleckerlichen Geschwindigkeit, die kriegen, wenn jede Verbindung nur ein 60. kriegt. Aber ich reize die Leitung zur Gesamtkapazität aus. Und jetzt kommst du mit einem weiteren Gerät dazu und versuchst eine Webseite aufzurufen. Dann passiert bei diesem vereinfachten Routermodell Folgendes. Ruft die Webseite auf, er baut ein TCP-Socket auf und fängt an, Pakete in die Router-Warteschlange reinzulassen. Ich habe aktuell meinen Peer-to-Peer-Verkehr laufen, das heißt, ich habe diese Warteschlange erstens voll gemacht und ich werfe so lange drauf, bis ich feststelle, dass ich Paketverlust habe, dann werfe ich halt ein bisschen langsamer auf die Verbindung drauf und da versuchst du dich jetzt irgendwie hin rein zu quetschen. Und es hat folgendes Problem, ich versuche probabilistisch die Geschwindigkeit dieser Verbindung auszuprobieren, indem ich Pakete draufwerfe, bis ich Paketverlust bemerke.
Das sollten wir vielleicht dazu sagen, dass in TCP-IP-Netzen, dass man da auch Antworten bekommt für jedes Paket, das man schickt und man so feststellen kann, dass welche verloren gegangen sind. Also man schickt eins los und wartet auf die Antwort und es kommt immer eine Antwort, ob es angekommen ist, praktisch so eine Zustellungsbestätigung und so kann man feststellen, dass sie verloren gegangen sind. Das ist wichtig zu wissen.
Die Rückrichtung müssen wir nachher noch besonders betrachten. Aktuell reicht es, wenn wir die Hinrichtung betrachten, wir wollen beide Daten nach draußen schicken. So, wenn ich es geschafft habe, die Warteschlange gerade voll zu machen und du versuchst hinten ran ein Paket einzureihen, dann wird es direkt am Router verworfen. Das heißt, obwohl du, ich habe 60 gleichzeitige Verbindungen, du eine, du kriegst nicht das ein 61. der Verbindungsgeschwindigkeit raus. Du kriegst es probabilistisch raus, aber nicht garantiert.
Okay.
Das heißt, es kann passieren, dass dein Webseitenaufruf scheitern wird. Weil die TCP-Verbindung feststellt, irgendwie 3 Verbindungsversuche gemacht, alle nicht durchgekommen, Abbruch.
Okay, läuft das so, dass das dann abgebrochen wird?
Das hängt davon ab, wie dein Router implementiert ist. Es ist möglich.
Achso, der Router sagt dann, dass er die gar nicht mehr annimmt. Müsste es nicht der Rechner machen? Also mein Rechner, wenn ich jetzt mit meiner einen Verbindung was...
Guck mal auf die Warteschlange. Nehmen wir beide mal an, wir haben beide eine physikalisch andere Warteschlange am Router, weil wir beide eine Netzwerkstecke haben. Mhm. Dann mache ich meine Warteschlange bis Anschlag voll und du machst deine Warteschlange voll. Mhm. Oder machst sie ja nicht voll, sondern füllst sie ein bisschen. Ja. Dann hast du das Problem nicht. Mhm. Aber wir beide teilen uns die gleiche Ausgangswarteschlange. Und zwar die vom Router Richtung Internet.
Okay.
Und die muss jetzt nach irgendeiner Strategie befüllt werden von den beiden Eingangswarteschlangen, die gerade darauf warten, bedient zu werden.
Ja.
Also wir haben gerade so ein Fiktivmodell versucht zu erklären, wenn wir beide uns die beide gleiche Eingangswarteschlange teilen, hast du ein Problem, weil die Warteschlange ich von mir immer vollgemacht wird. Mhm. Und das kann jetzt auch an der Ausgangswarteschlange passieren, abhängig davon, was der Router damit wirklich macht.
Ja.
Und die Idee bei diesem Fair-Queuing-Modell wäre, wir haben gerade zwei Datenleitungen, die versuchen, die gleiche Eingangsleitungen auf den Router, die beide die Ausgangswarteschlange benutzen wollen. Und Fair-Queuing würde sagen, zwei Leitungen, jeder kriegt genau die Hälfte davon.
Also es wird so abwechselnd ein Paket aus der einen, ein Paket aus der anderen genommen? Okay.
Was passiert eigentlich, wenn meine Warteschlange permanent voll ist und deine sich ab und zu mal voll kleckert? So kommt so ein kleines Häppchen rein. Es ist nämlich nicht so ganz so einfach. Ich wollte von diesem einfachen Modell weg auf ein Weighted Fair Queuing, also ein gewichtetes Modell. Das war das, was wir am Anfang hatten, mit dem ich habe ein DSL 1000 gebucht und ein DSL 16000. Wir wollen beide Daten schicken. Die Summe der Gewichte aller Verbindungen, die wir schicken wollen, wäre 17. Und du kriegst 16 17. Verbindungen und nicht ein 17. Und das Problem ist, wenn ich habe meine Warteschlange voll mache und du nicht, ich krieg zwar theoretisch ein 17. der Verbindungsgeschwindigkeit raus, aber man kann jetzt nicht irgendwie ein 17. meines Paketes schicken, unterbrechen und dann 16 17. deines nächsten Paketes. Dieses theoretische Modell passt nicht gut auf diese unteilbaren Pakete. Und es geht dann damit weiter, dass andere Modelle später Referenzuhren entwickeln, um zu entscheiden, welches Paket sie zuerst auf die Leitung schicken. Mhm. Ich mache mal einen großen Bogen zurück machen. Wir brauchen nämlich erstmal so das Netzwerkmodell. Also wir haben bisher gelernt, so Router haben Eingangswarteschlangen und haben Ausgangswarteschlangen. Mhm. Diese Warteschlangen sind manchmal voll. Dann werden Pakete verzögert, dann ist, Paket kommt rein, wartet einen Moment, geht raus.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Netzwerk von mehreren Routern habe, kann ich nicht garantiert sagen, wie stark die Verzögerung von Anfang bis Ende ist mit den Modellen, die wir bisher hatten. Es ist möglich, dass Pakete im Lang ihres Weges durchs Netz an unterschiedlichen Punkten unterschiedlich stark verzögert werden. Diese Eigenschaft heißt auf Englisch bursty. Okay. Und diese Verzögerung wird immer unkonstanter, je mehr Schritte ich durchs Netzwerk mache. Es ist ein probabilistisches Ding. Und das andere, worauf ich noch hinaus möchte, warum wir das Ganze zusammen machen, ist eigentlich das Dienstemodell. Ich habe eventuell eine Anforderung, sowas wie Telefonie. Und bei Telefonie sagt das internationale Standardisierungsgremium ITU-T, eine Verbindung sollte maximal 40 Millisekunden Verzögerung haben, weil es sonst passiert, dass sich die beiden Gesprächsteilnehmer ins Wort fallen und das ist subjektiv empfunden sehr unangenehm.
Ja, also ich denke, das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal irgendwie mit latenten Telefonverbindungen telefoniert hat. Das ist wirklich sehr unangenehm.
Okay. Also wir haben die Eigenschaft, die einen Dienst haben möchte, einen Dienst hat man jetzt her Voice over IP oder einen Webseitenaufruf, dass ich irgendwie eine Verbindungsgeschwindigkeit garantiert bekommen möchte. Dass ich eine garantierte maximale Verzögerung garantiert haben möchte, sowas wie bei Voice over IP. So, es ist mir egal, ob das Ding jetzt, ob ich so viel Bandbreite kriege oder nicht, sondern ich möchte einfach sicherstellen, dass alle 20 Millisekunden ein Paket in diese Warteschlange reinkommt und dort nicht wartet, sondern direkt wieder rausgeht.
Ja.
Dann haben wir noch den Jitter. Und zwar der Delay ist die Verzögerung. Und es kann passieren, dass ich eventuell Anwendungen habe, die möglichst wenig schwanken, sondern Verzögerung. Machen wir ein Beispiel, ich streame ein Video über das Netz. Mir ist egal, ob der Stream beginnt eine Sekunde, nachdem ich auf Abspielen geklickt habe oder 10 Sekunden. Aber ich möchte dann Pakethäppchen möglichst konstant haben, um meine Videoschnipsel konstant abspielen zu können. Ich möchte da wenig Schwankungen drin haben. Das wäre ein typischer Fall von einer Live-Übertragung. Was heißt schon live? Ein paar Sekunden Verzögerung plus minus, das ist auch egal. Hauptsache, die Häppchen kommen möglichst konstant durch.
Das stimmt, man merkt das bei der Fußball-WM ganz gerne, dass Leute in der Nachbarschaft immer zu unterschiedlichen Zeiten Hurra rufen oder enttäuscht sind.
Also die technische Definition von live ist, du kriegst irgendwo eine Videodatenquelle ins dein System rein und du musst es schaffen, bis zu deinem Endpunkt vom System maximal 27 Sekunden Verzögerung einzubringen. Das ist die Definition von live.
Okay.
Und wenn man da als Anbieter ineinander schachtelt, kann man da viel Spaß damit haben.
Ja. Gut.
Also das Dienst, ich habe Dienste, die haben eventuell Anforderungen an die Bandbreite, die sie brauchen. Oder die Verzögerung oder die Schwankung der Verzögerung.
Das war der Jitter, war die Schwankung in der Verzögerung.
Ja. Und wenn ich jetzt einen Dienst habe, also ich sage, ich bin ein Dienst für Voice over IP, diese Internettelefonie, und ich frage mein Netz gerade, ich möchte eine Verbindung dahin aufbauen mit folgenden Eigenschaften. Bewegungsgeschwindigkeit 20 Kilobit pro Sekunde, maximale Verzögerung 20 Millisekunden. Kannst du das garantieren?
Mhm.
Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Netz hat sich selbst vermessen und kann sagen, gemäß statistischer Eigenschaften würde ich mal drauf spekulieren, das könnte jetzt funktionieren, so Pi mal Daumen.
Ja.
Oder das Netz fängt an, für die Verbindung, die ich gerade haben möchte, bereits Ressourcen vorzuallokieren und mir den Verbindungsweg freizuhalten. Das heißt, wenn in so einem Router Pakete in der Warteschlange reinkommen, gibt es einen Sideslot, der für mich reserviert ist, wo auch kein anderes Paket drankommt. Das heißt, der Router verschwendet Kapazität, solange ich als derjenige, der die Dienstleistungs-, der den Weg hat, reservieren lassen, diesen auch nicht benutze.
Mhm. Also das klingt jetzt danach, als müssten alle Knoten in dem Netzwerk da miteinander zusammenarbeiten.
Ja, du möchtest eigentlich ein Netzwerk haben, das du vollständig kontrollierst, weil du sonst nicht sagen kannst, wie Router, die weiter stromabwärts sind, deine Pakete behandelt werden.
Mhm.
War jetzt ein großer Crashkurs-Einstieg in das Netzwerkmodell mit dem Fair Queuing und dem Bursty und dem Dienstleistungsmodell.
Mhm.
Lass uns einfach mal einen Crashkurs machen durch die Algorithmen, die man ist. Und nach welchen Strategien wählt der Router, welches Paket als nächstes in die Ausgangswarteschlange kommt?
Wie viele gibt es denn da so grob?
Wir machen jetzt mal einen Rundschlag über 8 bis 10 Stück, um mal so grob die Philosophien zu verstehen, die sie vertreten.
Okay.
Wir hatten bisher schon Fair Queuing. Jede Verbindung, die Daten senden möchte, bekommt ein gleich großes Bruchstück für alle anderen Verbindungen, wie die Summe aller anderen Verbindungen, die Daten senden möchte. Wir hatten Weighted Fair Queuing. Wir weisen jeder Verbindung eine Ganzzahl zu, damit sie einen größeren Happen an der Gesamtverbindungskapazität bekommt.
Mhm, ja. Wie funktioniert das denn in der Praxis mit dem Weighted Queuing? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe ein Fünftel und du die restlichen 4/5, wählt dann der Router erst 4 Pakete von dir und dann eins von mir und so immer abwechselnd? Ein
praktisches Beispiel wäre, du steckst dich an einen Router dran, du hast 100 Mbit Ethernet, ich stecke mich dran, ich habe 1 Gigabit Ethernet.
Ja.
Das heißt, du kriegst ein Bruchstück der Verbindungssumme und ich krieg 10 Bruchstücke der Verbindungssumme.
Mhm.
Dann werfen wir jetzt beide Datenpakete in die Eingangswarteschlange vom Router. Ich kann die Warteschlange halt schneller befüllen als du.
Ja.
Sagen wir mal, meine Warteschlange sei genauso lang wie deine Warteschlange. Irgendwann ist sie halt voll.
Ja.
Aber ich schaffe es prinzipiell, theoretisch gesehen, in der Zeit, in der du ein Paket überträgst, 10 Pakete in die Warteschlange einzureihen.
Mhm. Okay, dann sagen wir, ich schicke ein Paket. In der gleichen Zeit hast du 10 eingereiht. Jetzt habe ich 1 eingereiht, du 10 eingereiht.
Und solange der Router jetzt, sagen wir, mit 1 Gigabit bedienen kann, könnten wir erwarten, dass ich 10 Elftel von einem Gigabit kriege und du 1/11 von einem Gigabit.
Mhm.
Nach diesem Weighted Fair Queuing Modell.
Okay.
Was nach meiner Spekulation das ist, was in der Praxis am häufigsten implementiert ist.
Mhm.
Das Problem in diesem Weighted Fair Queuing Modell ist die Referenzuhr. Dann lass ich mal mein Vortragstück durchgehen und nochmal meine eigenen Gedanken sortieren.
Ja.
In Topologie, Word Conserving. Wir reden jetzt zuerst über eine Gruppe von Algorithmen, die hören auf Englisch auf den Namen Work Conserving Disciplines, weil sie die Eigenschaft haben, wenn die Ausgangswarteschlange leer ist, und ein Paket in der Eingangsschlange ankommt, werden Sie es sofort weiterleiten. Mhm. Sie speichern nicht, Sie verzögern nicht. Wenn die Verbindung da ist, weitergeben.
Wenn sie ganz leer ist oder wenn freie Plätze sind?
Wenn sie ganz leer ist.
Okay.
Also diese Netzwerke haben niemals Leerlauf. Beim Fair-Queuing-Modell möchte ich noch drüber sprechen, was machen wir, wenn wir einen ill-behaving User, also einen bösartigen Nutzer haben, der willkürlich die Warteschlange vollmacht, um andere Nutzer zu stören. Mhm. Das lasse ich jetzt einfach mal so als Gedankengang für die Hörer übrig. Ich möchte die Möglichkeit der Referenzuhren einführen, um dann die Probleme am Weighted Fair Queuing und der Unteilbarkeit der Pakete zu zeigen. Okay. Und dafür fangen wir jetzt mit einem anderen Algorithmus ein, den nennen wir mal Virtual Clock.
Virtual Clock, okay.
Nehmen wir an, ich habe drei Verbindungen, die alle eine Zusage gegeben haben, mit welcher Geschwindigkeit sie Daten in dieses Netz einleiten werden. Sagen wir, Verbindung 1 hat zugesagt, sie schickt ein Paket pro zwei Zeiteinheiten. Mhm. Sagen wir, eine Zeiteinheit ist die Zeit, die ich brauche, um ein Paket zu übertragen. Das heißt, Verbindung 1 braucht 50% der relativen Verbindungsgeschwindigkeit. Ich leite jetzt Verbindung 2 ein mit einem Paket pro 5 Zeiteinheiten, macht 20% relative Linkspeed und Verbindung 3 genauso wie Verbindung 2. Das heißt, relative Linkauslastung ist 90%. Mhm.
Und alle haben gleiche Verbindungsgeschwindigkeiten.
Ja, alle Verbindungen. Aber alle haben eine Zusage gegeben, mit welcher Geschwindigkeit sie Daten in dieses Netz einleiten wollen. Mhm. Und jetzt nehmen wir an, wir haben einen unerzogenen Benutzer, sagen wir Verbindung 2, fängt plötzlich an, entgegen der Vereinbarung von 20% Linkkapazität wie blöd Daten reinzuwerfen. Mhm. Dann muss der Router entscheiden, welche Reihenfolge er Pakete dran nehmen würde. So ein Fair-Queuing-Modell würde mal ganz grob sagen, die Verbindung, die die Warteschlange mehr voll macht, bekommt relativ auch mehr von der Ausgangswarteschlange ab.
Ja.
Bei dem Virtual Clock ist es so, der hat intern ein Referenzmodell und geht davon aus, welche Verbindung müsste als nächstes ein Datenpaket bereithalten. Wenn er eine Verbindung entschieden hat, die nach ihrem Versprechen jetzt ein Datenpaket schicken würde, wird das Datenpaket von der Verbindung vorgezogen. Mhm. Wir haben gesagt, für das Beispiel eben habe ich eine relative Linkauslastung von 90%, das heißt, wir haben irgendwie 10% Leerlauf. Wenn es zum Leerlauf kommt, kann ich irgendein beliebiges Paket, eins, das keine Garantie bekommen hat, in die Außenwarteschlange einreihen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt nochmal gedanklich unsere drei Verbindungen. Verbindung 1 mit 50% Linkgeschwindigkeit, Verbindung 2 und 3 mit 20% Linkgeschwindigkeit. Verbindung 2 fängt an mit einem Burst, also einem Schub von vielen Paketen und wirft die einfach auf die Eingangswarteschlange ein. Dann guckt der Virtual Clock, wer ist dran und wird alle zwei Zeiteinheiten Verbindung 1 bedienen, alle 5 Zeiteinheiten Verbindung 2, alle 5 Zeiteinheiten Verbindung 3 und die 10%, die übrig sind, die entfallen dann auf Verbindung 2 mit ihrem Überschuss an Paketen.
Das klingt echt ziemlich fair und einfach auch.
Es ist relativ einfach zu implementieren, bietet mir aber nicht die Garantie, dass ich sagen kann, ich möchte garantiert haben, ein Paket mit 20 Millisekunden Verzögerung durch dieses Netz durchzukriegen. Mhm. Jetzt nochmal auf das Weighted Fair Queuing eingehen. Um zu verstehen, nach welcher Reihenfolge die Algorithmen wählen, welches Paket in die Außenwarteschlange geht. Also beim Virtual Clock war, wir brauchen ein Versprechen von der Software, welche Datenrate sie braucht und nehmen es als Referenz zu entscheiden, wann wir Pakete von dieser Verbindungen in die Ausgangswarteschlange einreihen. Und wenn wir Leerlauf haben, nehmen wir Pakete von der beliebigen Verbindung, die gerade Daten zu senden hat. Mhm. Beim Weighted Fair Queuing hatten wir das Problem, wir haben eine Ganzzahl, die beschreibt, wie viel von der Verbindung du abbekommst im Verhältnis zu mir.
Ja.
Wir hatten das Beispiel Gigabit Ethernet gegen 100 Mbit. Mhm. Und das Problem, das du jetzt hast, ist, du hast zwei Pakete in der Eingangswarteschlange, also schon jeweils zwei Warteschlangen, einmal 100 Mbit, ein Gigabit, hast du ein Paket. Und du musst jetzt entscheiden, welches nimmst du zuerst dran. Ich bekomme theoretisch ein Elftel der Linkspeed, du bekommst 10 Elftel. Das sagt dir immer nicht, welches Paket du nehmen würdest. Und dieses Modell geht jetzt so weit zu sagen, wir nehmen jetzt an, in den Warteschlangen kommen keine weiteren Pakete ran. Ich bediene Verbindung Matu mit 10/11 der Linkspeed und Verbindung Markus mit 1/11 der Linkspeed. Wessen Paket wäre dann, wenn ich dieses ideale Modell durchziehen könnte, das Pakete teilen könnte, wessen Paket wäre zuerst übertragen, vollständig? Mhm. Und das Paket, das theoretisch zuerst vollständig übertragen wäre, wenn ich ernsthaft Pakete teilen könnte, wird dann zuerst in die Warteschlange eingereiht. Das heißt, dir braucht ständig eine Referenzberechnung von, wie schnell wäre die Verbindung, wenn jetzt gerade keine weiteren Pakete eingereiht werden würden, um zu entscheiden, welches Paket, also unsere Eingangswarteschlange, als nächstes dran nimmt. Und das ist einfach wahnsinnig aufwendig zu berechnen, wenn man in Betracht zieht, dass diese Netzwerkverteiler wahnsinnig schwache CPUs haben und auch nicht besonders viel Logik, die man draufbringen kann.
Ja, die Pakete sind ja auch nicht gleich groß.
Das ist dann das Praxisproblem, in das du wirklich reinläufst.
Ja. Okay.
Sind diese kruden Theorien von mir mit der Referenz, von welches Paket wäre zuerst übertragen oder welches Paket wäre übertragen, wenn das Programm sich an seine Traffic Specification hält, angekommen?
Bei mir sind sie angekommen. Ich hoffe, dass sie bei allen anderen auch angekommen sind. Okay, dann machen wir eine kleine Pause und machen dann gleich weiter.
Aus den Modellen, die wir bisher haben, diese Fair-Queuing-Familie und dem Virtual Clock, mag ich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Für die Fair-Queuing ist es der Zusammenhang zwischen Delay und Bandwidth. Und für Virtual Clock und für die Fair-Queuing-Familie ist es, dass man kein Delay garantieren kann. Machen wir einfach folgendes Beispiel. Ich habe eine Voice-over-IP-Anwendung, die irgendwie zwei Datenpakete pro 10 Zeiteinheiten schickt. Und ich möchte garantieren, dass ich mit 20 Millisekunden Verzögerung über 5 Hops durch das Netzwerk durchkomme. Mhm. Dann ist es bei diesem Fair-Queuing-Modell, was irgendwie mit seinen Referenzuhren entscheidet, wann es mein Paket in die Warteschlange einreiht, nicht möglich, von voraus zu berechnen, wann denn der Route, wie viel Verzögerung wirklich in jedem Router auftritt. Das hängt ja von der Auslastung mit den anderen Verbindungen ab und von deren Paketgrößen und von deren relativer Richtung. Das heißt, ich kann einfach keine Garantie über die Verzögerung geben. Bei diesem Virtual Clock ist diese mangelnde Garantie nicht ganz so einfach zu erkennen. Sagen wir, ich habe ein Versprechen gegeben, 2 Datenpakete pro 10 Zeiteinheiten. Dann bekomme ich das am ersten Router noch mit der garantierten Verzögerung durch. Mhm. Ich habe hier einen prozentualen Anteil der Ausgangswarteschlange reservieren lassen.
Ja.
Aber es gibt eventuell dahinterliegende Router und deren Auslastung kenne ich nicht. Und eventuell passiert es an einem hinterliegenden Router, dass bei auch einem Virtual Clock Algorithmus 2 Datenverbindungen theoretisch in der Lage wären, jetzt gleichzeitig ein Paket zu senden. Und ich bin halt das Paket Nummer 2 auf die Leitung gekommen. Das heißt, ich habe auch in diesem Router keine garantierte Verzögerung. Also keiner dieser Algorithmen kann mir irgendwie gewährleisten, mit einer garantierten Verzögerung durchzukommen.
Geht es überhaupt, gibt es überhaupt Algorithmen, die das können, wenn die Router nicht miteinander kommunizieren, beziehungsweise wenn man sie nicht fest konfiguriert?
Es ist theoretisch möglich mit einer komplett anderen Modellfamilie, als die wir jetzt haben.
Okay.
Aktuell haben wir das Problem, es kommt ein Paket, sagen wir, die Eingangswarteschlange ist leer, Ausgangswarteschlange ist auch leer, es kommt ein Paket rein und wir leiten es sofort weiter.
Ja.
Der Virtual Clock macht das, weil in der Idle Time von dem Link Pakete einfach genommen werden und weitergeleitet werden. Und damit kann ich keine Garantie über die Delay geben, weil ich diese Downstream Burstiness Problem habe. Das andere ist der Zusammenhang zwischen den Fair-Queuing-Modellen, der Bandbreite und der Verzögerung. Nehmen wir an, ich habe so ein Fair-Queuing-Modell, wo es halt heißt, ich reihe ein Paket hinten in die Warteschlange ein und die wird abgearbeitet und der Router entscheidet halt die Gewichtung zwischen Eingangswarteschlangen und Ausgangswarteschlangen. Nehmen wir an, ich habe eine Voice-over-IP-Verbindung, die irgendwie Eigenschaft hat, 20 Millisekunden Delay. Dann heißt es irgendwie, dass ich mal fiktiv auf dem Router jedes fünfte Paket in dieser Warteschlange belegen muss. Sagen wir, es ist ein Gigabit-Router dann wäre es irgendwie, ich bekomme jedes fünfte, ein Fünftel, ich bekomme 200 Megabyte pro Sekunde von diesem Router an Bandbreite zugesprochen. Nur damit ich garantieren kann, dass ich in der Warteschlange immer weit genug vorne bin, damit die Verzögerung an dem Router gering ist. Mhm. Das heißt, dieses Modell führt einen Zusammenhang ein zwischen je weniger garantierte Verzögerung ich haben möchte, desto mehr relative Bandbreite brauche ich, ja, um zu garantieren, dass die Router-Ausgangswarteschlange immer leer genug ist, dass wenn ich hinten ankomme, ich mit der garantierten Verzögerung wieder rauskomme. Und deswegen machen all diese Fair Queuing Modelle eine Verbindung zwischen Bandbreite und maximaler Verzögerung. Je größer die absolute Bandbreite, desto geringer die absolute Verzögerung.
Mhm. Ja, klar, also rein anschaulich sollte das ja eigentlich auch schon klar sein. Ich meine, auf der Autobahn läuft es genauso, wenn weniger der Bandbreite belegt ist, also weniger der Kapazität, die vorhanden ist, dann kommt man auch schneller durch.
Für die Autobahn ist letztens ein staudes Modell aufgestellt, wir waren dreispurig mit 30 km pro Stunde unterwegs. Mhm. Meine Beobachtung war, wenn jetzt eine vierte Spur dazu kommt, dann steigt die Anzahl von Autos pro Autobahnabschnitt auch nicht wirklich an. Mhm. Denn selbst, das wäre so, wir haben einfach nur einen übergroßen Parkplatz hinzugefügt, der nicht wirklich was zur Bandbreite beiträgt. Und mal angenommen, alle Autos würden schneller fahren, dann müssten sie auch mehr Abstand zueinander halten.
Ja.
Das heißt, individuell für jedes Auto fühlt es sich schneller an, aber die Anzahl von Autos pro Zeit und Autobahnabschnitt könnte annähernd konstant sein. Also ich glaube, auch die Autobahn hat eine maximale Kapazität.
Mit Sicherheit.
Und das, weil wir gesehen haben, dass diese Work-Conserving-Disziplines einfach Probleme haben, mir einen garantierten Delay zu garantieren, ändern wir mal die Spielregeln. Nehmen wir an, an diesem Router an der Ausgangswarteschlange liegt ein Paket, an der Eingangswarteschlange liegt ein Paket an, mhm, und die Ausgangswarteschlange ist frei und wir leiten es einfach mal nicht weiter, wir halten es einfach mal eine Weile fest.
Okay, warum würden wir das tun?
Oh, halten wir erstmal fest, du kriegst ja erstmal eine Verschlechterung deiner Dienste rein. Irgendwie dauert alles länger.
Okay.
Warum sollte man das tun? Ja. Weil wir gelernt haben, dass wenn du den besten Dienst anbietest, du bei der Downstream-Bürsten jetzt keine Garantie geben kannst, wie gut denn der Dienst über eine große Entfernung ist. Mhm. Das heißt, bester Dienst heißt, du kriegst ja, was gerade geht.
So, aber die Bürstiness war was nochmal?
Paket, dass Router entlang des Weges unterschiedlich stark ausgelastet sind, mhm, und deswegen die Verzögerung meines Paketes schwankt.
Je nachdem, wo es sich auf dem Weg befindet. Mhm. Okay, und da können wir keine Garantien geben. So, jetzt nochmal zurück, warum wir das Paket festhalten und nicht gleich weiterleiten. Entschuldige, dass ich dich jetzt so rausgemacht habe.
Ja, wir könnten jetzt spekulieren, ob dieser etwas andere Ansatz uns eventuell endlich mal die Möglichkeit gibt, Garantien abzugeben, die wir bisher nicht gekriegt haben.
Okay.
Und da hatten wir die Jitter Early Studied, die Weighted Round Robin und das Stop and Go.
Das sind jetzt weitere
Algorithmen, die zu dieser Familie gehören, dass sie Pakete irgendwie zwischenspeichern, auch dann, wenn die Warteschlange die Möglichkeit hätte, sie aufzunehmen, mhm, und das später freigeben. Und wir sind jetzt irgendwo an einem Punkt, wo die Anwendung kommunizieren muss, welche Eigenschaften sie haben möchte, damit das Netzwerk sich darauf einstellen kann. Und um das irgendwie sinnvoll zu machen, fange ich, glaube ich, mal mit dem Stop and Go an. Nehmen wir an, der Router hat eine Ausgangswarteschlange und die fängt er an, ein Pakethäppchen zu teilen, wo er sagt, es gibt eine maximale Paketgröße und es kommt Paket 1, Paketwarteslot 2, Paketslot Nummer 3, wo der Router seine Ausgangswarteschlange einfach in Häppchen einteilt. Und wenn an der Eingangswarteschlange ein Paket ankommt, währenddessen ein theoretisch virtuelles Paket an der Ausgangswarteschlange gerade dabei wäre, übertragen zu werden, wird dieses Paket angehalten bis zum Beginn des nächsten Zeitslots. Mhm. Das heißt, ich kriege an jedem Router Verzögerung von 0 bis, naja, ein ganzer Paketzeitslot, den ich gerade zu spät gekommen bin. Mhm. Das heißt, dieser Router baut in mein Paket eine garantierte Verzögerung ein.
Ja, von dadurch, dass es Zeitslots intern einführt. Mhm. So, was für Vorteile bringen jetzt die Zeitslots?
Nehmen wir mal an, die Router sind alle untereinander synchronisiert und das Netzwerk befindet sich in einem absoluten Leerlauf. Mhm. Dann kenne ich über die Größe des Zeitslots, den die Router haben, die Verzögerung, die ich das Netz durch habe. Ich habe nämlich an jedem Router, theoretisch bin ich einen Zeitslot später, also Anzahl der Router plus ein Zeitslot, die ich bei einem leeren Netzwerk mit Verzögerung durchkomme. Mhm. Immer.
Gehen wir jetzt eigentlich immer davon aus, dass wir die Paketgröße gar nicht betrachten?
Paketgröße zu betrachten ist verdammt schwer, deswegen lasse ich es jetzt einfach raus.
Okay, ja, das nur um das... Ja, genau, das wollte ich bloß wissen.
Ich habe Formelwerke gesehen, die versuchen, für diese Algorithmen zu berechnen, was die garantierte Verzögerung ist. Mhm. Und dann hast du ellenlange Formeln, die... die theoretische Linkspeed betrachten, die von einem Dienst benutzte relative Linkspeed, die Pakete, die maximale Burstgröße, die Warteschlange eines Routers, und diese Formeln werden einfach unendlich groß. Und um es einfach zu beschreiben, sage ich, Warteschlangen sind immer konstant, Warteplätze sind immer konstant viele, ja. Verbindungen sind alle gleich schnell, was soll ich sagen? Also diese Stop and Go soll einfach nur dieses Modell reinhelfen von, ich habe einen Algorithmus, der verzögert irgendwie willkürlich.
Ja.
Und warum ich das haben möchte, wird hoffentlich mit dem Earliest Due Date klar.
Earliest was?
Das Earliest Due Date, also ich habe einen Dienst, von dem ich garantieren möchte, ich möchte zu jedem 20. Millisekunden Slot ein Paket durchhaben. Also ich möchte garantieren, dass ein Paket, das ich jetzt schicke, bis jetzt plus 20 Millisekunden weitergeleitet wurde. Und das nächste Paket muss bis jetzt plus 40 Millisekunden weitergeleitet werden.
Das pro, ist pro Knoten oder?
Betrachten wir erstmal einen Knoten.
Ein Knoten, ja, okay.
Ich möchte, dass der eine Knoten vor mir das Paket bis zu einem spätesten Zeitpunkt weitergeleitet hat.
Ja.
Das sind diese Due-Date-Algorithmen. Mhm. Und dann habe ich halt Pakete in der Eingangswarteschlange, die irgendwie eine gewisse freie Zeit haben, bis sie ganz dringend die Ausgangswarteschlange müssen, weil sie sonst diese Deadline reißen.
Ja.
Und also dieser Algorithmus für mich sagt irgendwie, vereinfacht gesagt, das Paket, das am wenigsten Freizeit hat, muss zuerst in die Ausgangswarteschlange rein, und so lange kann ich sie speichern. Und bei diesem Detail Early Study gehen wir eine Stufe weiter. Wir möchten eine garantiert konstante Verzögerung haben. Wir haben vom Dienst mitgeteilt bekommen, er wird uns alle 20 Millisekunden ein Paket schicken und er möchte garantiert haben, dass dieses Paket weitergeleitet wird, bevor das nächste 20 Millisekunden Paket kommt. Mhm. Das heißt, wenn wir ein Paket in eine Warteschlange kommen, haben wir 0 bis 20 Millisekunden Zeit, dies weiterzuleiten. Wenn wir 20 Millisekunden warten und es dann leiten, kommt sofort vom Dienst ein Paket daher, das auch gleich mit weitergeleitet werden muss. Das heißt, ich muss mir irgendwie Gedanken machen über die Zukunft von Paketen. Und bei diesem Jitter Earliest Due Date ist es so, das Paket kommt rein, es wird gestempelt mit einer freien Zeit, die es hat, bis es in die Ausgangswarteschlange muss. Und wenn ich aufgrund von anderen Warteschlangen dazu, wenn ich andere Warteschlangen habe, die gerade Daten schicken und ich feststellen würde, oh, ich habe eigentlich zwei Pakete, wenn ich die jetzt bis zum letzten Punkt aufhalte, müssten die eigentlich zeitgleich auf die Ausgangswarteschlange, dann schicke ich dieses Paket vorzeitig los und stempele eine besondere Information ein, ich habe dieses Paket vorzeitig losgeschickt. Mhm. In der Hoffnung, dass der nachfolgende Knoten im Netz noch Kapazitäten offen hat und dieses Paket sinnvoll verzögern kann.
Okay.
Und so gehe ich über mehrere Hops und angewiesene Verzögerungen für meinen Nachfolger davon aus, dass ich Pakete vorzeitig einreihen kann und irgendwie garantieren kann, du kommst mit so einer Verzögerung oder so einer Schwankung der Verzögerung durch das Netz durch. Mhm. Mal ganz platt gesagt, wir benutzen das Netz als einen Speicher, speichern Pakete zwischen und wir versuchen jetzt bei diesem Speicher irgendwie Kapazitätsmanagement zu betreiben, dass wir von vorn bis hinten garantierte Eigenschaften kriegen. Es sind nicht die Eigenschaften, die wir dann kriegen, wenn das Netzwerk Leerlauf hat und wir sofort mit bester Geschwindigkeit durchkommen, aber es sind garantierte Eigenschaften.
Wenn ich das, so wie ich das verstehe, funktioniert das alles aber jetzt auch nur, wenn ich nur einen Weg durch das Netzwerk habe, oder? Wenn, sobald ich mehrere Wege nehmen kann, dann gibt es schon wieder Probleme da.
Nehmen wir an, ich habe nur einen Weg durch das Netzwerk und nehmen wir an, dieser Weg wird von einer anderen Datenverbindung gekreuzt, dass ich unterwegs einen Router habe, der mehrere Verbindungen cross bedienen muss und eventuell ein Problem mit seiner Ausgangswarteschlange, die sich wieder für mehrere Verbindungen aufteilen muss. Mehrere Wege durchs Netz sind ja theoretisch so einfach wie nur ein Weg durchs Netz. Ich brauche nur ein bisschen bessere Synchronisation im Netz.
Nur.
Ja, wir sind irgendwo bei dem Punkt von, wie viel Intelligenz kann ich diesen Netzverteilern eigentlich anmaßen, um diese ganzen theoretischen Konstrukte, die ich jetzt erkläre, überhaupt zu implementieren.
Eben, ja.
Denn selbst bei diesem Weighted Fair Queuing Modell hatten wir das Problem, machen wir eine Referenzberechnung, welches Paket theoretisch zuerst übertragen würde, wenn wir diese Linkverbindung ideell aufteilen könnten.
Ja.
Diese Earliest Due Date Familie hat ein Problem. Ich muss im Voraus die Ausgangswarteschlange berechnen für die nahe Zukunft. Und wenn ich besonders viele Pakete im Zwischenspeicher habe, wird diese theoretisch verrechnete Ausgangswarteschlange für die Zukunft ziemlich lang. Und irgendwann stoße ich dann an Implementierungsprobleme für unsere Algorithmen, für sortierte Arrays oder für Bäume, dass die halt nicht besonders gut skalieren auf große Verbindungen. Dieser Stop-and-Go hat die Eigenschaft, er erscheint mit seinen Sizeslots wahnsinnig primitiv zu implementieren, hat aber das Problem, das Zeitfenster vom Stop-and-Go beschränkt die Größe eines Paketes. Wenn ich größere Pakete mache, habe ich beim ersten Hop eine garantiert größere Verzögerung, also probabilistisch größere Verzögerung, aber ich kann auch ein größeres Datenpaket durchschicken, also ich kann die Bandbreite besser aufteilen. Entschuldigung für diese ganzen skurrilen Verwirrungen und wir machen einfach wieder Musikpause.
Machen wir nochmal Pause, ja.
So, wir sind jetzt im letzten Teil, oder?
Dass wir da
so langsam zum Ende
auf die Probleme vom Anfang zurückkommen, eine Zusammenfassung ziehen und noch einen letzten Algorithmus ins Feld reinschmeißen.
Okay, was ist der letzte Algorithmus?
Der Hierarchical Round Robin gehört auch zu den Non-Work-Conserving Disciplines, also die, die willkürlich verzögern.
Also Work-Conserving war das, wenn die Ausgangswarteschlange
leer ist, du garantiert ein Paket von der Eingangswarteschlange sofort weiterleitest.
Und das andere ist dann eben Non-Work-Conserving, wenn sie immer verzögern. Ne?
Also das eine Netzwerk arbeitet, wenn Arbeit verfügbar ist, das andere gammelt rum.
Okay. So, jetzt, was war das Hierarchical Round Robin?
Round Robin ist die Idee, du hast mehrere Verbindungen, die du nacheinander bedienst. Und zwar immer konstant, Verbindung 1, Verbindung 2, Verbindung 3, Verbindung 4, alle haben einen gleich langen Zeitslot, Verbindung 1, 2, 3, 4. Und das Hierarchical Round Robin geht davon aus, dass man so einen Zeitslot noch weiter unterteilen kann. Zum Beispiel wäre möglich, ich habe gedanklich einen Algorithmus, der in 4 Zeitslots teilt. Ich bediene im ersten Zeitslot Verbindung 1, im zweiten bediene ich nochmal Verbindung 1. Damit hat Verbindung 1 schon 2 von 4 virtuellen Zeitslots.
Also die Hälfte der Bandbreite theoretisch, okay.
Das hat Verbindung 1 auch eine garantierte Verzögerung, nämlich er hat zwei Viertel Zeitslots, in denen er nichts senden kann, seine Pakete unterbrochen werden. Das heißt, wenn er die ihm zugewiesenen Zeitslots nicht überfüllt, kriegt er mit einer garantierten Verzögerung Pakete durch. Zumindest an diesem einen Netzwerkverteiler.
Ja.
Sagen wir, erster und zweiter Zeitslot von 4 gehören Verbindung 1. Verbindung 2 kriegt Zeitslot Nummer 3. Und Zeitslot Nummer 4 teilen wir nochmal auf. Den teilen wir einfach nochmal in 4 Unterframes auf. Und zwar bekommen die Verbindung 3 und 4 und 5 und 6 rein. Und zwar folgendermaßen. Wir gehen die erste Runde durch. Verbindung 1, 1, 2. Mhm. Und jetzt kommt einer aus der nächsten Gruppe, das ist ein C3. Ja. Denken Sie die nächste Runde rum. 1, 1, 2. Einer aus der untergeordneten Gruppe. Ist in unserem Beispiel nochmal 1, Verbindung 3. Die untergeordnete Gruppe ist Verbindung 3, Verbindung 3, Verbindung 4, Subunterteilung.
Also die Unterteilung wird nicht nochmal in kleinere Zeitslots unterteilt, sondern man wartet dann praktisch eine Runde und dann nimmt man die nächsten aus dieser Unterabteilung. Und da kann man dann eigentlich beliebig viele Stufen draus machen, oder?
Ja, es geht einfach darum, dass du Pakete nicht teilst. Das heißt, der vierte Zeitslot gehört immer einer anderen Verbindung.
Ja.
Okay. Und muss nicht mit jeder Runde konstant sein. Mhm. Und dann kannst du abhängig von der Slotwahl sagen, wie oft dieses Ding garantiert drankommt.
Ja.
Und kannst darüber Delay und Bandbreite errechnen. Also es wird Zeit, irgendwie eine Schlussfolgerung zu ziehen. Wir haben angefangen mit dem Beispiel, wir haben 30 P2P-Verbindungen oder 60 Stück gegen eine HTTP. Also ich mache gerade BitTorrent, während du versuchst, eine Webseite aufzurufen. Mhm. Und der konkrete Engpass entsteht, das Tolle an TCP-Verbindungen ist, die handeln durch Ausprobieren maximaler Verbindungsgeschwindigkeit aus. Das heißt, die werden diesen Link garantiert dicht machen bis Anschlag. Mhm. Jetzt gibt es natürlich, wenn wir beide am gleichen gleichen IAD hängen, also wir sitzen beide zu Hause hinter dem gleichen Router, dann müssen die TCP-Verbindungen, die aus dem Internet kommen, wieder zu uns rein. Und meine Peering-Partner machen die Eingangswarteschlange an unserem Router so weit dicht, dass deine HTTP-Antwort, auf die du wartest, eine relativ kleine Chance hat, da reinzurutschen, wenn gerade ein Warteslot in der Warteschlange frei ist. Mhm. Das heißt, ich schaffe es mit meinen 30 gleichzeitigen Verbindungen, die aus dem Internet auf unseren Heimrouter reinhandeln, deine Verbindung dicht zu machen, weil du darauf angewiesen bist, dass es in beide Richtungen funktioniert.
Ja.
Und es ist einfach eine tolle Sache. P2P ist einfach BitTorrent ist ein wahnsinnig effizientes Protokoll. Es benachteiligt halt nur alle anderen Sachen, die nicht so wahnsinnig effizient sind. wir hatten am Beispiel der Algorithmen, die nicht warten, bis sie ein Paket weiterleiten, gesehen, wie beste Qualität funktioniert. Wir haben die Stromabwärts-Burstiness gehabt, dass ich Verzögerungsprobleme kriege. Das heißt, wenn ich versuche, immer die beste Qualität zu erbringen, kann ich keine Garantie geben, wie viel diese beste Qualität ist. Mhm. Sondern die Lösung besteht darin, dass ich willkürlich die Qualität verschlechtere, damit ich noch Puffer habe.
Und damit Garantien geben kann.
Und an der Stelle hatten wir als Beispiel den Jitter Earliest Due Date. Ich versuche, ein Paket konstant zu verzögern, aber wenn ich beim Vorausberechnen der Ausgangswarteschlange feststelle, dass ich eine Kollision habe, weil zwei Pakete gleichzeitig raus müssen, stempel ich dem Paket eine Information ein, bitte das Paket um folgende Zeit verzögern, an der nächsten Möglichkeit, und schicke es vorzeitig raus. Das heißt, ich verschlechtere die Dienstqualität von bestmöglich auf, nun ja, ich zweige ein Stück meiner Verbindung ab, und ich benutze das Netz auch als Speicherfunktion. Ich habe so einen riesengroßen Paketspeicher, der diskret Pakete weiterleitet. Und was ich noch als Abschlusswort ziehen möchte, dass dieses Fair Queuing Modell einen fixen Zusammenhang zwischen der zugewiesenen Bandbreite und dem maximalen Delay erzeugt.
Dem maximalen?
Ja. Je kleiner dein garantierter Delay sein soll, desto größer ist die effektive Bandbreite.
Okay.
Die du auf der Verbindung reservieren musst.
Okay, ja, so verstehe ich das. Ja. Ich hatte gerade irgendwie im Kopf, je mehr Bandbreite wir haben, desto mehr können wir auch ausnutzen, aber dann kann man ja schon wieder nichts aussagen über die maximalen Delays.
Und wenn du jetzt ernsthaft auf einen praktischen Anwendungsfall gehen willst, nehmen wir mal ein autonomes System, sagen wir mal fiktiven großen Provider, sagen wir Deutsche Telekom. Die hatten früher ein Telefonnetz und ein paketvermittelndes Netz für Daten. Und jetzt ist es uncool geworden, zwei Netze zu betreiben, deswegen will man eigentlich eins von beiden abschalten. Mhm. Das Problem im Telefonnetz ist, das Telefonnetz ist leitungsvermittelnd. Es gibt so uralte Dinge, nennen sich Drehhubfehler. Man legt wirklich eine mechanische Leitung vom Anfangspunkt bis Endpunkt. Mhm.
und auf diese Leitung kennt man halt die Eigenschaften. Aber auch wenn Leute gerade nicht sprechen, brauchen sie die volle Bandbreite.
Mhm, ja.
Du hast einen garantierten Kanal, wenn du die Eigenschaften kennst. Und bei paketvermittelnden Netzen ist die Idee halt grundlegend anders. So, wir haben irgendwie so ein chaotisches Netz, da kann ein Paket kommen, kann auch gerade Leerlauf sein. Wir schicken weiter, wenn Daten anliegen. Wir können unterschiedliche Wege durch das Netz gehen. Das heißt, auf so einem Netz versuchen Eigenschaften wie von Voice, wie von einer leitungsvermittelnden Technologie zu kriegen, ist verdammt schwer, aber es ist aus Betriebskosten wünschenswert. Das heißt, wenn du jetzt ein gesamtes Netz kontrollierst und du alle Router austauschen kannst oder diese Router sind von der Software bestücken, stell dir mal vor, wie du es implementieren könntest. Also du möchtest irgendwie, dass dein Voice-over-IP mit einer garantierten Verzögerung durchkommt.
Mhm.
Du kannst dir den Kunden immer noch einen Telefondose anbieten, aber intern machst du Voice-over-IP, weil du nur ein Netz brauchst.
Ja.
Und jetzt musst du halt deinem Router irgendwie beibringen, einen dieser Skeptiker-Gruppen zu sprechen oder dem Netz Intelligenz beibringen, oder sagst du einfach, wenn du ein Paket siehst, das du als Voice-over-IP erkennst, häng es nicht hinten an die Warteschlange an, häng es vorne an.
Mhm.
Eine Sache dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wenn ein Netzwerk Leerlauf hat, ist dieser ganze Kram, den wir gerade gesprochen haben, eh Humbug. Es ist scheißegal, mit welchen Größen wir arbeiten.
Ja.
Wenn ein Netzwerk Überlast hat und du versuchst, noch eine Verbindung drauf zu bringen, hast du in jedem Fall verloren. Versuchen nur mit diesen Algorithmen den Punkt zu verschieben zwischen, wo beginnt denn eigentlich die Überlast und wo ist das Netzwerk noch im Leerlauf.
Mhm.
Und das heute sollten einfach nur ein paar Ideen sein, welche Ansätze es gibt, genau das umzusetzen.
Okay. Gut, ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt anbringen möchtest?
Es war mit Abstand das langweiligste Paper, das ich je gelesen habe.
Und ist ja schön, dass du jetzt für uns einen Podcast draus gemacht hast. Nee, ich fand's gar nicht so langweilig.
Ich habe einen Prof, der hat einen Faible für Echtzeit.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich eine Sache, wo ich Echtzeit cool finde. Also Echtzeit heißt, du kriegst irgendeine Garantie für das, was du verarbeitest.
Mhm.
Und wo du zum Beispiel Echtzeit haben möchtest, ist, wenn du ein Auto hast und du einen Airbag hast.
Ja.
Und du möchtest garantieren, dass dieser Airbag irgendwie 10 Millisekunden nach dem Aufprall auslöst. Und du möchtest unbedingt verhindern, dass der Multimedia-System sagt, sie haben gerade noch eine Anzeige, Nachricht zum Anzeigen, die vorher drauf muss.
Ja.
Ich habe einen starke polarisierte Meinung beim Thema Netzneutralität. Aber wenn man sich jetzt mal so einen großen Provider wie die Telekom vorstellt, mal die möglichen Algorithmen dagegen hält, mal so eine Netzauslastung schätzt, es ist nicht einfach, das sinnvoll zu machen. Ja. Denn der effektive Bandbreite, mit dieser Voice-over-IP-Verbindung kann man ein Netz ganz schnell dicht machen, besonders wenn man viele davon parallel betreibt.
Ja. Ja, daran hängt es wohl, wie viele Telefoniekunden nutzen das gleichzeitig. Und ja, das ist dann natürlich schon ein bisschen schwierig.
Netze, bei uns steigt die Kapazität. Das Coolste, was ich jetzt mitbekommen habe, war in Sachen Netze aus dem Labor. Wir leiten Lichtwellen und wir lesen das Lichtwellenpaket nicht aus und machen dann IP-Routing und schicken auf die nächste Route, sondern wir machen irgendwie Wellenlängen, die charakterisierende Verbindung, und wir können mit Optik und Elektrizitätskopplungen direkt eine Wellenlänge auf einen gewissen Pfad routen.
Hm.
Also wir machen jetzt einfach mal das Routing auf dem Layer 1 im Lichtleitkabel.
Okay.
Und damit versprechen sie sich wesentlich mehr Kapazität und mehr Ausfall, und dann kriegst du ein Kernnetz, das aus einer Handvoll Knoten besteht oder drei Handvoll oder vier Handvoll, wo du halt mit Lichtgeschwindigkeit durchgehst und du halt schätzen kannst, wie hoch die Auslastung ist, und das verzweigst du sternförmig immer weiter. Und an dem Moment gebe ich echt auf, mit meinem schwachen Grundlagenwissen zu schätzen, welcher Algorithmus sich wo sinnvoll einsetzen lässt und welche Fähigkeit du daraus ziehen kannst.
Ja, das ist ja was ganz anderes, wenn das Licht einfach weitergeleitet wird. Also keine Queue mehr oder keine Warteschlange.
So ein Licht ist ja noch leitungsvermitteln. Problem wirst du ja erst kriegen, wenn du auf paketvermittelnde Daten gehst,
mhm,
und du die Bürstin das wieder leidest.
Ja, stimmt.
Lassen wir es einfach so als H1 habe ich noch.
Ja.
Und zwar one algorithm to rule them all. Rate controls static priority.
Okay.
Also es gibt diesen universellen Algorithmus, der nicht näher beschrieben ist. Und jetzt betreiben wir an der Eingangswarteschlange, sagen wir ganz platt, Traffic Shaping. Sie nannten es irgendwie Selektoren oder Controller. An der Eingangswarteschlange wird der Verkehr gestutzt. Mhm. Und dann kommt ein universeller Scheduling-Algorithmus zum Einsatz und der kann alle vorgenannten Algorithmen abbilden. Also mit der Kombination aus Traffic Shaping und Scheduling kann man das bunt mischen. Und dann gibt es ein langes Paper dazu.
Und das funktioniert in der Praxis? Oder?
Weißt du, im Moment habe ich, glaube ich, aufgehört zu lesen.
Okay, also, das klingt jetzt ziemlich mysteriös irgendwie.
Ja, wir haben also akademisch schon alles durchgesprochen, was es dazu zu wissen gibt. Und ob man jetzt praktisch mit einem Löffel kocht oder mit einer Gabel, sehe ich persönlich nicht den großen Unterschied.
Ja, in den Details dann halt.
Ich mache dann kurz hervorheben. Das Wissen, das ich jetzt erzählt habe, ist eine Konferenzzusammenfassung aus dem Jahr 1995. Die Algorithmen, die Einzelüberlegungen sind wesentlich älter. Es ist schon abgestandener Tobak.
Gut. Brauchen wir trotzdem noch. Okay, dann kommen wir jetzt zum Ende.
Wir sind wie Frauen, das wird einfach nicht enden.
Nein, das endet jetzt. Wir machen jetzt Schluss damit. Ja, schön, dass wir das geschafft haben, heute die Sendung aufzunehmen. Danke, dass du uns über die Netzneutralität und passende Algorithmen und wie das so funktionieren kann, könnte, erzählt hast. Und wir hören uns bestimmt wieder.
Bei einer viel späteren Sendung.
Bei einer neuen Sendung. Bald oder irgendwann.
Dann sagen wir ciao.